Wenn du dich unwohl fühlst mit deinen Positionen, dann bau sie ab. Ich habe das mal in einem Artikel, den ich mal irgendwann geschrieben habe, Rumrutschfaktor genannt. Wenn du auf dem Stuhl sitzt und rumrutschst, okay, könnte sein, du musst auf Toilette. Erste Variante. Zweite Variante, dein Depot ist einfach zu overleveraged oder zu überladen oder du hast riskante Positionen drin, die dir irgendwie schlaflose Nächte bereiten. Also der Rumrutschfaktor, wenn du anfängst rumzurutschen, verkleinere die Position.
Und das ist über die Mittel.
Also ich habe immer einen kleinen Scheck in der Portokasse, ne? Das sollte man immer haben. Das ist auch immer gut für Opportunitäten, also für Gelegenheiten. Das können ja manchmal vollkommen aus dem Nichts heraus kommen Dinge zustande, wo ich in der Lage sein möchte, zu handeln. Und dann nicht, wie ich kürzlich auch in einem Webinar, da hat einer geschrieben, oh, ich musste mein Geld erst zum Verrechnungskonto schicken und bis es dort war, war die Gelegenheit schon weg. Ja, das ist genau Mist. Soll sich auch bitte nicht ums Erbe kümmern. Das Erbe ist so ein deutsches Phänomen übrigens. Da könnte ich mich auch stundenlang drüber aufregen, dass alle hier der Meinung sind, sie müssten irgendeinen Klumpen, irgendwelchen missratenen Nachkommen. Nee, das ist euer Geld. Ihr habt das Risiko genommen, also ist es auch eure Belohnung.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Nummer 301 der 301. Session bei Börse at Home. Heute mit Tino Joffrey. Wir haben uns in Dresden kennengelernt nach dem Börsentag. Tino ist Optionshändler, schon knapp 2 Jahrzehnte Vollzeit-Trader. Und deswegen kaum jemand ist so prädestiniert wie er, darüber zu sprechen, was gerade so am Markt los ist, beziehungsweise nicht was los ist, aber wie man damit umgehen kann. Also wir haben uns in Dresden kennengelernt nach dem Börsentag in einer Hotelbar. Das war besonders spannend, dann nochmal über Börse zu sprechen und über die Erfahrungen der einzelnen Personen, die dabei waren. Und deswegen kam ich auf den Gedanken, ihn hier einzuladen. Und ich finde, es ist eine gute Fügung nach dem, was gerade passiert. Wir haben Freitag nochmal US-Höchststände gehabt und trotzdem, obwohl wir in einer laufenden Kriegssituation eigentlich sind und mit einer immer noch gesperrten Straße von Hormuz und einer schlechten Prognose für die Konjunktur. Darüber wollen wir heute sprechen, 30 Minuten. Mir geht es darum, klarzumachen, dass die Unruhe an den Märkten normal ist und wir immer denken, es war noch nie so wie jetzt. Und dass es aber da in dem Ganzen nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern die richtige Strategie irgendwo dazwischen liegt. Also nicht entweder komplett aussteigen oder blind drauf loskaufen, weil es ist ja jetzt günstig. Und wovon hängt eben diese Strategie ab? Und jetzt bist du aber dran. Hallo Tino, herzlich willkommen zu Börse at Home.
Hallo Edda, vielen Dank für die Einladung.
Wie ordnest du denn im Moment die Märkte ein?
Äußerlich ruhig, weil wir stehen relativ oben, die Amerikaner noch mehr als die europäischen Märkte. Europa ist so ein bisschen so ein Sonderfall. Also äußerlich betrachtet ruhig, die internen Faktoren zeigen aber ein bisschen eine nervösere Gemengelage. Zum Beispiel, wer das noch nicht weiß, den VIX kann man sich immer angucken, VIX, kriegt man auf diversen Portalen zu sehen, am besten auf vixcentral.com, da hat man dann gleich noch die Zinsstrukturkurve, die Terminstrukturkurve, dazu, ob die in der richtigen Reihenfolge die Futures aufgereiht sind und eine ordentliche Kurve erzeugen oder ob es irgendwie merkwürdig aussieht. Und an diesen Dingen, Put-Call-Ratio wäre auch noch so ein Wort, was ich damit einspielen würde, an diesen Dingen sieht man, dass unter der Oberfläche die Dinge unsicher sind und unsauber, sagen wir mal. Es sind keine cleanen Bedingungen, die wir aktuell haben.
Okay, wie ist denn deine Cashquote in der Situation?
30%. Ja, also ich handle Optionen, ich handle meistens amerikanische Optionen und ich habe ein Margin-Konto, muss ich dazu sagen. Das heißt, wenn ich also von Cashquote spreche, das ist wirklich die Cashquote. Meine sogenannte Kaufkraft, die Buying Power, die ist natürlich noch erheblich größer, weil das bedingt ein Margin-Konto, dass man dort einen Teil mit Fremdkapital, mit einer sogenannten Sicherheitsleistung die Position aufbaut. Aber reine Cashquote, ja, 30%.
Und das ist über dem Mittel.
Also ich habe immer einen kleinen Scheck in der Portokasse, ne? Das sollte man immer haben. Das ist auch immer gut für Opportunitäten, also für Gelegenheiten. Das können ja manchmal vollkommen aus dem Nichts heraus kommen Dinge zustande, wo ich in der Lage sein möchte, zu handeln. Und dann nicht, wie ich kürzlich auch in einem Webinar, da hat einer geschrieben, oh, ich musste mein Geld erst zum Verrechnungskonto schicken und bis es dort war, war die Gelegenheit schon weg. Ja, das ist genau Mist. Ne? Deswegen sollte man das Geld also parat haben. Das habe ich immer so, 10% und Ich liege meistens noch etwas drüber, aber jetzt 30% ist schon ungewöhnlich.
Also hast du eben gesagt, für dich zeigen Indikatoren wie der VIX oder das Put-Call-Ratio, dass es etwas unrund läuft.
Ja.
Macht dich das als alten Hasen auch noch nervös?
Ja, und zwar aus folgendem Grund. Gerade wahrscheinlich, weil ich ein alter Hase bin, macht's mich nervös, denn ich weiß, glaube ich, besser als Leute, die erst vorgestern oder voriges Jahr angefangen haben, dass die Dinge schneller passieren können, und zwar besonders die schlechten Dinge. Die guten brauchen immer Zeit. Die schlechten Dinge passieren meistens über Nacht. Und ich mache mir das jetzt in letzter Zeit bewusster klar. Ich gehe sogar, jetzt kommt so eine Art schizophrene Geschichte, ich gehe in den Wald und spreche mit mir selbst. Ich mache das rücksichtsvollerweise im Wald und nicht hier so in der Gegend, sonst werde ich noch weggefangen oder so von Ärzten. Aber ich spreche dort mit mir selbst und diskutiere die Möglichkeiten einer plötzlichen Verwerfung. Und durch das Reden mit mir selbst, im Übrigen kann KI da auch sehr viel leisten, das kann ja auch als Gesprächspartner agieren, komme ich damit, mit diesem dialogischen Herangehen an den Markt, komme ich zu einer besseren Einschätzung.
Oder im Börsenstammtisch gründen und sich austauschen, das ist auch noch eine Option. Oder meinst du, man verstärkt sich dann gegenseitig im Gespräch?
Also bei Gruppendiskussionen passiert meistens Folgendes. Eine Gruppe ist gut, aber die macht nur Sinn, wenn sie nach bestimmten Regeln funktioniert. So eine Regeln wären, jeder macht seine Hausaufgaben, bereitet so eine Art Präsentation vor, kommt und reihum werden die Präsentationen kritiklos besprochen und erst danach wird kritisiert. Wenn man sich zum Börsenstammtisch trifft, dann passieren, meistens treffen sich die Leute nicht zum ersten Mal, dann gibt es immer Leute, die haben mehr Einfluss auf die Gruppe und andere haben weniger. Es gibt die Redner und die Zuhörer. Es gibt die Charismatiker und die, die eher lernen wollen und noch sich ein bisschen verstecken. Auch einfach Mentalität, das ist keine Fügung, die man herbeiführt. Und da wird die Gruppe dominiert von wenigen Meinungen. Und dann ist es kein Austausch, so wie ich ihn mir vorstelle.
Okay, dann gilt das wahrscheinlich auch insbesondere für andere Finanzmedien, die ja eher nach dem Prinzip des Aufmerksamkeitsbaiting, also Catchen von Aufmerksamkeit funktionieren. Ich nenne das ja auch ganz gerne Finanzpornografie. Ist das dann für dich auch der richtige Zeitpunkt, da einfach nicht mehr viel von zu konsumieren, also eher mal abzudrehen?
Mache ich sowieso nicht. Grundsätzlich, also ich habe, glaube ich, die letzten Publikationen, die ich mal hatte, waren Wetterberichte. Das war so ein Hightower Reports oder so. Da ging es um Ernteberichte und Wetter, weil ich die COT-Daten, die Commitment of Traders-Daten, die jede Woche veröffentlicht werden, vom Landwirtschaftsministerium in den USA betrifft Rohstoffe, kann ich nicht lesen, kann ich nicht interpretieren. Jeder hat so seine Grenzen. Und da habe ich mal was abonniert. Ansonsten, glaube ich, war die Plato-Börse mein letzter Börsenbrief, den ich hatte. Und das ist lange her.
Okay, und die gibt's aber noch.
So. Und Prio-Börse, die wurden Ende der 90er per Fax-Copy wurden die herumgereicht. Und das war die große Zeit. Da habe ich auch begonnen sozusagen. Und so, das waren so Börsenpublikationen. Aber ansonsten habe ich damit eher weniger zu tun. Mein bevorzugtes Medium sind, um Zusammenhänge zu verstehen und um mich zu verstehen, um meine Position innerhalb der Märkte zu verstehen, sind Bücher das bessere Medium für mich.
Nachvollziehbar. Es gehört aber Unruhe dazu, weil schließlich ist ja auch die Unruhe, das Risiko ist im Endeffekt das, was zahlen müssen für die Rendite. Was macht dann aber jede Situation so einmalig? Das fühlt sich ja schon einmalig an.
Ja, zuerst zum Risiko. Unruhe ist super. Der Optionsverkäufer, Verkäufer, man kann Optionen kaufen und verkaufen. Der Optionsverkäufer, wo ich mich eher zu zähle, der verkauft Volatilität. Das heißt, wenn die Märkte volatil sind, habe ich meinen großen Auftritt, weil dann die Prämien für die Optionen, die ich vereinnahme durch den Verkauf, am höchsten sind. Ja? Was war der zweite Teil der Frage?
Warum fühlt sich das trotzdem immer so einmalig an?
Weil uns unser Gedächtnis Streiche spielt. Weil wir die jüngsten Ereignisse immer am höchsten gewichten. Das ist auch der Grund dafür, dass wir alles linear fortschreiben. Also aktuelle Entwicklung an der Börse oder diese diese schlimmen Statistiken, die absolut korrekt sind. So, der Markt macht 7-8% per annum über die letzten 200 Jahre, S&P oder so, ne, oder Dow Jones. Das schläfert dich ein. Das ist eine Sicherheit, die gar nicht da ist. Ja. Und wir hören so eine Statistik, sehen das und gehen davon aus, dass wir jedes Jahr 8% machen. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt schlimme Zeiten. Es gibt das sogenannte verlorene Jahrzehnt. 2000, 2003, den Rutsch an den Märkten, und bis 2010 hat sich da nichts bewegt. Gar nichts. Erst dort haben wir das wieder ausgeglichen. Jeder kennt die Story an der Tokyo-Börse, wo es, keine Ahnung, 30 Jahre gedauert hat. Also diese falsche Erinnerung bringt uns dazu zu sagen, oh, das ist jetzt was ganz Besonderes. Dabei ist es das nicht.
Das heißt, für dich ist quasi der Rückblick nicht das Taugliche für den Moment. Die Unruhe, das Risiko ist da und du bist dir bewusst, dass Einzelereignisse immer überraschender kommen. Ich fasse das mal ein bisschen zusammen.
Ja, ja.
Überraschender kommen, als man das eigentlich denkt, und dass man diese Wahrnehmung nicht mit dem Rückblick auf die letzten 200 Jahre beruhigen sollte. Und dass aber grundsätzlich diese Unruhe eigentlich positiv ist, weil sie für dich ja eine höhere Prämie ist in dem Fall, wenn es den Markt bedeutet.
Absolut. Richtig zusammengefasst. Eine Sache noch, aber trotzdem gucke ich mir die Vergangenheit an. Mhm. Aus der Vergangenheit lernen heißt, das heute zu verstehen. Aber die Schlussfolgerungen müssen nicht die gleichen sein.
Okay.
Ein Irakkrieg Anfang der 90er Jahre ist ein anderer Krieg offenbar gewesen als der heutige Konflikt im Iran. Und Märkte reagieren anders. Damals war ich noch nicht an der Börse, aber wahrscheinlich Absturz Anfang der 90er. Ne? Und heute stehen die Kurse ganz oben. Es sind ganz andere Rahmenbedingungen auch, ganz andere Industriezweige oder Sektoren, die eine Rolle spielen. Die einen sind mehr abhängig, die anderen weniger von geopolitischen Verwerfungen.
Okay, aber was mache ich da draus? Ich habe jetzt eine unike Situation. Zwei Extreme. Auf der einen Seite ist es, ich mache eine Pause, also Beispiel voll investiert. Ich gucke mir das an und denke, oh wow, und mache aber jetzt eine Pause, um zu sagen, okay, da will ich gar nichts mehr tun. Auf der anderen Seite ist es extrem, und ich meine, die Leute gibt es ja auch, die sagen, boah, nee, jetzt verkaufe ich mal lieber alles, das ist mir ja viel zu krass. Wie finde ich die richtige Haltung zwischen diesen beiden Extremen?
Indem du in den Wald gehst und mit dir sprichst. Jede Situation, jeder Anleger hat andere Motivation, andere Ziele, andere finanziellen Mittel, andere Mentalitäten, anderes Sicherheitsgefühl, andere Risikoaffinität. Jeder Mensch ist Gott sei Dank einzigartig. Und genau so müsste auch eine Strategie sein. Also meiner Meinung nach sollte, wem das Spaß macht, also wer das wirklich auch ein bisschen mit Herzblut macht, sollte zu seiner Strategie kommen, und die fühlt sich dann gar nicht mehr so blöd an, auch in Krisensituationen.
Mhm.
Es gibt keinen Kalenderspruch, den ich jetzt abreiße und vorlese, bei dieser und jener Geschichte sollst du das und das machen. Eine Sache vielleicht noch, wenn du dich unwohl fühlst mit deinen Positionen, dann bau sie ab. Ich habe das mal in einem Artikel, den ich mal irgendwann geschrieben habe, Rumrutschfaktor genannt. Wenn du auf dem Stuhl sitzt und rumrutschst, okay, könnte sein, du musst auf Toilette. Erste Variante. Zweite Variante, dein Depot ist einfach zu overleveraged oder zu überladen, oder du hast riskante Positionen drin, die dir irgendwie schlaflose Nächte bereiten. Also der Rumrutschfaktor, wenn du anfängst rumzurutschen, verkleinere die Position. Ein bisschen Cash hast du dann. Es ist okay, wenn du Aktien verkaufst, die im Minus sind, hast du steuerlich was zum Gegenrechnen. Also es ist nicht schlimm, ein Depot flexibel zu handhaben.
Aber wenn ich jetzt feststelle, ich rutsche rum, es ist ja dann wieder diese Panikreaktion, ich werde alles los. Sondern du sagst einfach nur Positionen
abbauen.
Verkleinern, abbauen.
Abbauen.
In welchem Verhältnis, so wie sich besser anfühlt?
Ja, ja. Also jeder hat, glaube ich, im Chat oder so, jeder hat bestimmt eine Position aktuell im Depot, wo er sich sagt, ach, ich weiß nicht so richtig. Entweder hat er zu viel davon, das Ding läuft, ist super gelaufen, da ist schon der Gegenwert von einem kleinen Auto irgendwie auf der Habenseite oder was auch immer. Jedenfalls, es fühlt sich irgendwie komisch an. Und dasselbe gilt natürlich vice versa, wenn du Verluste hast. Verluste zu verkaufen fällt allerdings den meisten sogar noch schwerer, weil da immer das Prinzip Hoffnung noch wirkt und sie sagen, jetzt verkaufe ich heute und morgen rennt das Ding nach oben und mein Ursprungs-Business-Case tritt ein. Insofern, ich würde aber sukzessive ein bisschen den Fuß vom Gaspedal nehmen und Positionen sukzessive reduzieren. Das ist nicht so dramatisch. Man bleibt trotzdem im Spiel. Ne?
Meine 3 Cent dazu, ich finde das, wenn hier jemand dabei ist, der langfristige Vermögenaufbau betreibt ausschließlich. Ich finde nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zwischen einer Trader-Logik und einem strategischen Vermögensaufbau. Man eigentlich sagt, dass man in dem strategischen Langfristdepot besser gar nichts macht, während alles, was wir hier sagen, sich ja auf das Taktische bezieht. Und richtig, da gebe ich dir völlig recht. Ich habe alles jetzt momentan mit Trailing Stops abgesichert. Das ist meine Variante der Absicherung, auch wenn es dann mit Verlusten rausfliegt. Aber natürlich nicht bei dem strategisch langfristigen. Aber jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten der Absicherung. Jetzt reden wir mal über aktive Strategien. Was kann man da noch machen?
Also, man kann theoretisch eine ganze Menge machen. Ich als Optionshändler weiß das am besten. Also man kann Puts kaufen, kaufen dann in dem Moment. Ja, also man hat ein Depot mit mehrheitlich amerikanischen Werten, nur mal als Beispiel. Da könnte man einen Put kaufen auf den S&P 500, auf den Spider ETF. Und man kann das auch so berechnen, dass man genau die richtige Anzahl an Puts kauft, um sich mit einer bestimmten Laufzeit dann, um sich abzusichern, da braucht man dann nichts verkaufen. Im Idealfall ist es so, dass bei rückläufigen Kursen zwar der Depotwert verringert ist, die Positionen fallen, sind im Minus, aber der Put gewinnt, wenn Kurse fallen und gleicht das im besten Falle aus. Ich glaube aber, das ist die Theorie, dass das in der Praxis, also das müsste ja schon wieder jemand sein, sage ich ganz offen, der sich wirklich so intensiv mit Märkten beschäftigt, dass er auch schon so viel Wissen und Halbwissen angesammelt hat, dass er sich diese komplizierte Geschichte gar nicht gönnen muss, denn das ist kompliziert. Depot absichern, das machen Portfolio-Manager, ne? Das ist eigentlich gar nicht der Job von Privatanlegern. Warum dann nicht einfach ein bisschen irgendwo was wegnehmen, ein paar oder Trailing-Stops machen und einfach dann zu sagen, okay, hier bin ich raus. Bei dem einen, ich bin froh, dass ich raus bin, ne? Weg mit Schaden. Und bei dem anderen Ding, super Gewinn. Und dann ist es gut so. Und die Cash-Quote wird dann in dem Moment auch erhöht. Das ist, glaube ich, der einfachere Weg. Es gibt genügend Strategien, auf jeden Fall. Also da könnte ich jetzt eine ganze Stunde drüber reden, gerade was mit Optionen möglich ist. Aber ich glaube, und ich selber wende die nicht an. Also übrigens nochmal auf Vermögensaufbau. Ich habe auch Sparpläne. Also um Himmels Willen, ne? Das Trading verwechseln mit strategisch langfristigen Vermögensaufbau. Und die packe ich auch nicht an. Da verändere ich eher die Sparrate, ne? Dass ich die taktisch anpasse. Aber ich sichere mein Portfolio nicht ab. Da gehe ich lieber raus aus Position.
Eine Frage zu der Sparrate, wenn du sagst taktisch anpassen, also dass dann eher nach unten gehst oder nach oben? Oder nach oben, weil es
immer,
günstiger ist?
Immer antizyklisch. Also ich bin da, gehe ein bisschen ins Risiko, würde ich sagen. Vielleicht ist das jetzt nicht lehrbuchgerecht, ist mir aber wurscht. Ich setze voraus, ich habe das richtige Asset, den richtigen ETF. Ja? Okay. Nehmen wir einfach mal so ein Welt-ETF. Da bin ich doch dankbar, wenn der ein bisschen runterkommt mal und da knall ich aber richtig ordentlich rein. Ich kaufe den Dip sozusagen. Weil hier glaube ich der Statistik einfach mal und sage, wenn wir nicht völlig in die Steinzeit zurückgebombt werden, dann werden wir uns permanent weiterentwickeln als Menschheit und Aktien, Märkte, Finanzmärkte partizipieren. Sie sind sozusagen der Motor des Wachstums.
Okay, und die zweite Frage war zu den Optionen. Stimmst du auch zu, dass das eine ist, dass es hochkomplex ist, aber das andere ist ja auch, dass diese Versicherung teuer ist. Also du zahlst ja gehörige Prämien. Und wenn dann der Crashfall nicht eintritt, zahlst du ja die ganze Zeit. Das ist einfach der Konsens, dass es eigentlich auch zu teuer ist, sich über die Optionen abzusichern.
Absolut. Deswegen übrigens verkaufe ich Optionen genau aus dem Punkt. Also der Kauf von Optionen ist meistens teuer. Jetzt stell dir das Ganze mal spiegelbildlich vor, dann muss ja der Verkauf von Optionen Cashflow bringen. This is my job.
Okay, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Da gibt es auch ein paar Fragen, aber nochmal zu den praktischen Anwendungen der Position verringern, also dass du deine rausgehst aus Teilen. Hast du so eine optimale Positionsgröße? Machst ja nicht nach Bauchgefühl.
Nee, ist das jetzt auf das strategisch langfristige Depot gemeint? Nee, auf die kurzen.
Auf die kurzen, ja.
Also ich sag mal, das müsste ich jetzt prozentual rechnen. Also ich kann es prozentual rechnen. Wenn ich 10% in einer Position habe, dann wird's mir ein bisschen zu schön, zu nett. Mhm. Also, ne, dann gehe ich ein bisschen raus.
Okay.
So. Ja.
Wir haben ja jetzt schon mit Fristen hantiert, verbal, aber haben die nicht konkretisiert. Also, was ist für dich kurzfristig? Was war so der Zeithorizont?
Kurzfristig für mich im Optionsdepot sind 4 Wochen. Ich verkaufe Laufzeiten von 30 bis 40 Tagen. So, dann verfallen die Optionen, die ich verkaufe, verfallen zum Ende der Laufzeit wertlos. Wenn die also heute irgendeinen Centbetrag noch darstellen, an der Börse in Chicago, zum Beispiel 50 Cent, dann ist garantiert, dass die am Ende der Laufzeit bei 0 Cent steht. Wenn ich die also heute für 50 Cent an jemanden verkaufe, es gibt immer einen Counterpart, dort ist es ein börsengehandeltes Instrument, die Option. Keine Optionsscheine, keine Zertifikate, das ist eine andere Geschichte, Optionen. Also ich verkaufe die für 50 Cent, ich bekomme die 50 Cent und am Ende der Laufzeit bei 0, na gut für mich, also ich habe 50 Cent bekommen.
Mhm. Ja? Wie gehst du mit dem Einzelwertrisiko um da drin?
Ja, das ist schlimm, das stört. Ich muss das Underlying, also die Option ist ja auf irgendetwas verkauft, auf einen Einzelwert, auf eine Nvidia oder eine Microsoft oder so. Und ich muss natürlich den Einzelwert ein bisschen kennen. Also ich verkaufe ungern Optionen auf vollkommen unbekannte Underlyings. Und die müssen sehr gut handelbar sein, damit man schnell auch die Sache beenden kann, wenn's sein muss. Und ja, ich beobachte dann natürlich täglich, was dort passiert. Ja, weil die Preise, es ist nicht so, also wer sich das jetzt vorstellt, dass das linear abbaut, also 50 Cent und dann und jeden Tag kleiner Verlust und dann irgendwann bei null. Ja, da würden sie ja alle machen, wenn es so einfach wäre. Das Ganze kann komplett in die Gegenrichtung gehen und dann habe ich unlimitierte Verluste, wenn ich sie nicht begrenze.
Und was hältst du in dem Kontext dann von Indexoptionen? Weil da hast du ja quasi, es geht ein Unternehmen, vielleicht insolvent, aber nicht alle auf einmal.
Super, mach ich auch permanent, sind Brot- und Butter-Trades, also auf den Spider, SPY das Kürzel oder QQQ, das ist der Nasdaq-ETF, verkaufe ich monatlich Optionen, also eine nur. Ich muss dazu sagen, der Multiplikator bei einer Option ist 100. Ja, also das heißt, wenn ich eine Option verkaufe auf den Spider und der steht bei 700, der ETF, ja, man bewegt dort also theoretisch bewegt man ziemlich viel Geld. Ja,
ja. So. Da gibt es auch eine Frage zu von Dieter, die beantworten wir so nonchalant mit. Er will nämlich genau wissen, an welcher Terminbörse und bei welchem Broker du das machst mit den Stillhalter.
Ich bin bei Lynx Broker und die sind verbandelt mit Interactive Brokers, mit IB. Und die Trades werden geroutet zu verschiedenen Optionsbörsen in den USA. Meistens CBOE, aber es gibt noch Gemini und ja, noch einige andere Optionsbörsen. Dort, wo der beste Preis gemacht wird und der engste Spread, dort wird sie hingeroutet. Ja.
Und du hast es gerade erwähnt, die Positionsgrößen sind ziemlich hoch jetzt bei, wenn ich sage, ich mache eine normale, ich verkaufe einen Put auf dem amerikanischen Index. Es gibt ja auch Optionen auf ETFs, deren Charme ist, dass die Größen viel, viel kleiner sind. Also, dass man da mit viel kleineren Risikopositionen reingeht. Was hältst du davon?
Ja, super. Natürlich. Immer besser als Einzelwerte. Das Problem ist, wir haben es hier mit einer menschlichen, mit einem implizierten Mechanismus zu tun, und zwar Angst und Gier. Die Gier heißt, ich verkaufe Optionen am besten auf Einzelwerte, und zwar die sich schnell bewegen, weil dann sind die Optionsprämien super hoch. Aber das Risiko eben auch. ETFs bewegen sich langsamer, aber die Prämien sind, sie sind eben so, wie sie sind. Und so, und diese Balance muss man treffen. Deswegen muss man die Optionen in sich auch schon wieder, ich will jetzt nicht sagen korrelieren, also eine Korrelationsmatrix herstellen, aber wenn man sich zum Beispiel in einem Sektor da sehr engagiert, dann hat man ja quasi eine Multiwette auf ein Asset. Und das ist auch nicht gut. Also man sollte zu einer Nvidia eine Coca-Cola addieren oder zu einem SPY-ETF, also einem ETF auf dem S&P 500, kann man zum Beispiel Bonds handeln, T-Bonds oder so, die 10-jährigen Anleihen. Ja, also dass man dort noch so ein bisschen Ausgleich schafft.
Da passt auch eine Frage von Joachim zu, die ich jetzt aber ergänzen möchte. Es gibt auch Optionen auf europäische ETFs, also zum Beispiel auf dem S&P 600 Europe.
Ja.
Und nicht nur auf die amerikanischen, aber du bist jetzt nur am US-amerikanischen Markt.
Ja, Und ich kann das auch kurz und knapp begründen. Also ich handle europäische Optionen, kann ich Folgendes sagen. Allianz handle ich, S&P habe ich, SAP heißt das, habe ich kürzlich gehandelt. Und den DAX manchmal, aber der DAX ist eine Zicke, wie alte Trader wissen. Und deswegen sollte man den eigentlich gar nicht handeln. Und warum handle ich die Masse in Amerika? Weil die Kurssetzung, einfach, es sind wenige Marktteilnehmer im Optionsmarkt in Europa, Stoxx 600 oder so etwas, und die Spreads sind wie ein Scheunentor so groß. Und das kann man nicht machen. Man kann nicht eine Bid-Ask-Spanne von 2 Euro zu 3 Euro handeln. Das geht nicht. Das ist einfach zu viel. Ja, prozentual betrachtet ist das zu viel. Also der maximale Abstand zwischen Geld- und Briefkurs sollte 10% sein, mehr nicht.
Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe das auch schon gemacht und das ist in der Tat, die Möglichkeit ist da klein. Also es gibt nicht sehr viele Basispreise, auf die du dann kleine Spannen findest und auch natürlich von diesen ganzen ETFs im Angebot nicht auf sehr viele. Aber es gibt sie schon. Also wer sich das mal anschauen will.
Auf jeden Fall.
Ich bin der Ansicht, bis man das versteht und sich so in solchen Optionsketten zurechtfindet, brauchst du kräftig Nachhilfe von der Seite. Also ich finde es durchaus komplex. Wenn jetzt Leute sich nicht in dem Bereich aktiv engagieren wollen, was gibt es noch für Möglichkeiten, so einen Einstieg, so einen Ausstiegspunkt zu finden? Ob ich jetzt aussteigen soll, ob ich reduzieren soll?
Naja, sich mit dem, also ETFs ist eigentlich, also gibt es überhaupt ETFs, die man bespart, wo man keine langfristige Planung, wo keine langfristige Planung dahinter steckt? Ich glaube, nein. Jeder verfolgt da einen Investment Case, der ein bisschen Zeit beansprucht und das ist auch gut so. Deswegen braucht man sich dort auch nicht so kümmern. Ansonsten, es kommt eben auch auf das Geschäftsmodell des Unternehmens an oder des Landes, wenn wir jetzt über Indizes von Ländern sprechen, zu wissen, wann einfach auch mal Schluss ist und wann einfach mal auch, ja, das Pferd geritten ist, weil es ist dann tot, ne? Und dann muss man es wechseln. Also zum Beispiel, nur mal, ich sag mal was Despektierliches. Ich handle schon seit 2-3 Jahren nichts mehr, was in Deutschland passiert. Ich weiß, dass der DAX gestiegen ist. Aber das ist er ja nur, das ist eigentlich nur eine Verstärkung meiner These. Das ist er ja nur, weil das ganze Business, der ganzen Umsätze im Ausland gemacht werden. Ja, fast. Ne? Und also man sollte sich eben um Märkte kümmern, wo man der Meinung ist, oder um Underlyings, um Firmen, deren Aktien man handelt, wo auch eine gewisse Substanz dahinter steckt. Und dann führt das zu Folgendem. Dann kann ich sagen, der Zyklus bei einer Nvidia, was die GPUs angeht, die Chips, ist noch lange nicht am Ende. Das heißt, wenn die mal 10% fällt, dann ist das eher eine Gelegenheit, um noch eine Position zu verstärken. Sprechen wir hier über Pizzabodenhersteller wie General Mills, dann würde ich sagen, Leute, ihr habt eure besten Zeiten erstmal gesehen. Da brauche ich nicht reingehen. Oder Healthcare aktuell, gerade im amerikanischen Markt, aber auch im europäischen Markt. Die Preise sollen gedeckelt werden. Das ist einfach, ne, die Politik will die Menschen entlasten, also müssen Preise gedeckelt werden. USA genauso. Da weißt du, dass du nicht so die großen Sprünge erwarten darfst von Gesundheitsdienstleistern, allem in der Gesundheitsbranche. Also würde ich die auch rausgeben. Mhm. Ja. Eli Lilly ist doch gut gelaufen, also sag danke und geh.
Und also hältst du nicht viel von MDAX und anderen kleinen, substanziellen?
Also ich sag mal so, wenn ich ein anderer Typ wäre, eine andere Art von Spekulant oder Investor, dann würde ich mich richtig akribisch mit diesen Firmen beschäftigen. So Mensch und Maschine oder 1&1 oder um so einen Namen zu nennen, die haben teilweise ganz exquisite Geschäftsmodelle und vielleicht stimmen aktuell die politischen Rahmenbedingungen nicht, aber eigentlich schlummert dort eine Menge Kohle unter der Motorhaube. Aber noch einmal, da müsste ich mich mit diesen Unternehmen richtig, richtig beschäftigen. Und das ist nicht mein Stil, also mein Anlagestil.
Verstehe. Dann kommen wir mal zu ein paar Fragen, die auch konkret sich an deinen Anlagestil orientieren. So, jetzt guck mich mal hier kurz durch. So, Joachim will wissen, was sind für einen Privatanleger, Privatier, Rentner mit offensivem Portfolio? 95% Aktienquote, das ist offensiv, würde ich sagen.
Das ist vorbildlich.
Vorbildlich. Inklusive viel Tech und auch Dividenden. Würdest du eher sagen, Disziplin sei wichtig, Ruhe, Fair Value, das war ja das, was du gerade gesagt hast über die Einzelwertanalyse und die Kauf oder Verkauf, ja.
Also, einen Rentner, dem würde ich langsam sagen, dass er so anfängt auszucashen. Er soll sich auch bitte nicht ums Erbe kümmern. Das Erbe ist so ein deutsches Phänomen übrigens. Da könnte ich mich auch stundenlang drüber aufregen, dass alle hier der Meinung sind, sie müssten irgendeinen Klumpen, irgendwelchen missratenen Nachkommen. Nee, das ist euer Geld. Ihr habt das Risiko genommen, also ist es auch eure Belohnung. Also da würde ich langsam mal anfangen, so ein bisschen was rauszunehmen. Das kann man zum Beispiel umschichten in aktuell in die Bonds. Also gerade die amerikanischen Bonds werfen gerade 4% ab, die 10-Jährigen. Das ist ja nicht so schlecht. Da hast du ein bisschen das Dollarrisiko, aber der Dollar ist immer noch, es ist eine Weichwährung, aber sie ist nicht so weich wie andere Währungen. Und von daher würde ich da langsam ein bisschen anfangen. Also das Portfolio, mein lieber Joachim, war das, ne? Das ist alles andere als defensiv, ja.
Na, du hast am, das ist alles andere als defensiv, aber du hast am Anfang mal gesagt, dass die schlechten Ereignisse, die Überraschungen, die wirklich fatalen, ja, großen Überraschungen, dass die spontan kommen, also für einen Dollar erwartest du sowas nicht. Weil da bist du ja echt gestrichen, wenn du jetzt in US-Anleihen investiert bist.
Total, aber, Edda, wir sind alle dollarabhängig. Was haben wir denn für ETFs im Portfolio? Welt, ne, der Klassiker,
ja.
Oder S&P. Es ist alles, Leute, nur weil ihr die für Euro kauft, ist es nicht Euro. Ihr kauft sie für umgerechnet Dollar. Diese ETFs im Kurs hängen am Dollar und hängen an der amerikanischen Wirtschaft. Und wer glaubt, dass er, nur weil er das für Euro bei einer deutschen Bank gekauft hat, da irgendeinen Vorteil hat? Nein, du hängst 100% am amerikanischen Markt. Wenn jemand nicht die Konfidenz hat, dass die amerikanischen Märkte weiter so Wachstum hervorbringen, die amerikanische Wirtschaft wie bisher, dann sollte er sich tunlichst dort verabschieden. Mit Euro hat das nichts zu tun. Also wir sind alle Dollar. Kids.
Okay. Ja, klar, ich meine, ich reduziere tatsächlich, versuche eigentlich meine Engagement in den USA zu reduzieren, also nicht so übergewichtig zu sein, aber natürlich antwortet mein Depot mit einer Underperformance, ist auch klar, das ist dann die Kehrseite. Ja, das. Aber hier noch ein paar persönliche Fragen an dich, an deine Vorgehensweise. Axel will wissen, ob du vor den Optionen lebst oder ob du auch klassisch auf Dividenden und Entnahme setzt.
Dividenden wirklich wenig, habe ich aber. Habe sogar monatlich ausschüttende. Ansonsten Optionen bringen so den Cashflow und Mitnahmen, also jetzt, ne, dass man irgendwas verkauft. Das ist nicht so, dass ich was verkaufe und dann davon lebe. Es ist ja wieder mein Betriebsstoff, mit dem ich die Autos fülle, damit die dann unterschiedlich fahren können. Also ich betrachte mein Depot als Firma und aus dieser Firma nehme ich was raus, was ich brauche, aber ich brauche nicht viel. Und das, was drin ist, ist drin. Also ich habe mich an diesen merkwürdigen Zustand gewöhnt. Ich brauche keine Trennung zwischen einem Gehalt und ja, und das ist jetzt zum Ausgeben und hier ist mein Depot. Es ist doch am Ende alles eins.
Okay, ja, kann ja hilfreich sein, das zu teilen für einen selbst, aber wenn du das die Struktur behältst. Dana möchte wissen, ob du Bücher hast. Und da wollen ganz viele Leute haben für diese Frage gewotet.
Ja.
Hast du Bücher? Kannst du Bücher empfehlen, um Verständnis für die Marktlage zu bekommen?
Darf ich mich mal kurz hier?
Klar.
Freunde, da habe ich einiges. Ja, machen wir das. So, also um die Marktlagen zu verstehen. Howard Marks, Marktzyklen meistern. Nomen est Omen. Ja, also das ist das Buch der Bücher, das hier, ne, da wird immer drin gearbeitet. Howard Marks, ein super schlauer Typ, der das hier verständlich klar zieht. Es ist kein Timing-Ratgeber. Es ist einfach das Verständnis, dass wir linear, vergiss alles, was linear ist. Märkte sind zyklisch. Übrigens ist alles in der Natur zyklisch, ne, das mal nebenbei. Wer richtig Spaß haben will an verrückten Leuten, Hedgefondsmanagern und Tradern, der liest dieses Buch von Sebastian Mallaby, Mehr Geld als Gott. Irre Anekdoten drinne. Und man lernt eben nicht einfach nur zu sagen, oh mein Gott, die sind ja völlig verrückt, die Leute, die das gemacht haben. Man lernt auch warum, wieso, weshalb. Ja, also sehr viel Marktverständnis drin. Und abschließend noch, immer, ne, alle guten Dinge sind drei. Jack Schwager, die Interviews. Es ist ein Muss. Also dieses Buch sollte sich jeder unter dem Weihnachtsbaum legen. da kann man so viel lernen aus den Interviews. Interview ist eine hervorragende, unterhaltsame und wissensvermittelnde Art des Gesprächs. Ja.
Danke dafür. Und ich meine, es bleibt ja, wenn man keine Börsenbriefe liest, keine Finanzpornografie an sich, bleibt auch mehr Zeit für Fachbücher.
So.
Fachbücher. Noch ein paar praktische Fragen. Ingrid will wissen, ob du für verschiedene Anlageklassen separate Depots führst.
Manchmal frage ich mich das auch, dass ich das gerne hätte. Es wäre dann wieder aber zu viel Aufwand, aber es ist schwierig, alles in einem Depot zu haben. Vollkommen berechtigte Frage. Ich versuche das dann in einer eigenen Übersicht zu gruppieren. Also, dass die ETFs die ETFs sind und dass die Optionen sind und taktische Aktieninvestments sind die Tactics. Also sonst in einem Depot alle untereinander stehen, sogar noch alphabetisch geordnet oder irgend so ein Quatsch. Also, ne, da wirst du ja völlig wahnsinnig. Ich hätte gern so viele Konten, aber wiederum finde ich auch nicht gut, viele Konten zu haben.
Danke dafür. Dann noch eine von Frank, der will wissen, wie hoch dein Startkapital war.
Sagen wir mal 200.
Also für jeden möglich sozusagen.
1000, meine ich. Ja, also es ist so, das soll bitte nicht arrogant klingen, du brauchst, um eine gewisse Größe zu spielen am Markt, brauchst du erstmal eine Basis. Das ist so. Ich würde aber heute sagen, wenn ich das damals gewusst hätte, was ich heute weiß, über Optionsverkauf, das habe ich 2010 noch gar nicht gemacht, dann würde ich, also du hast es angefangen, so Anfänger halt. Und Optionen sind kompliziert, Edda, du hast es selber gesagt. Und man muss da schon ein paar Jahre mit umgehen. Man muss in der Praxis lernen. Ne? Also irgendwann helfen die Bücher auch nicht mehr und da musst du Gas geben. Und hätte ich das damals gewusst, was ich heute weiß, würde ich heute sagen, 100.000 kannst du beginnen und besorgst dir einen Halbtagsjob im Schwimmbad und dann bist du versorgt.
Danke dafür. Dana hat noch einen Kommentar. Sie sagt, sie verschiebt Weihnachten auf heute wegen dem Schwäger vermutlich.
Super Sache. Cool. Das ist ein tolles Buch. Ja.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann ist der Moment, sie zu stellen. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also, du bist der Ansicht, die schlechten Überraschungen, die wirklich gravierenden, kommen total schnell und überraschend. Man kann sie nicht einplanen. Und wir trennen mal strategischen langfristigen Vermögensaufbau von dem taktischen kurzfristigen, der ja auch viel Cashflow generiert, wenn man von leben will. Und da meinst du, kann man heute mit 100.000 einsteigen, falls man Stillhaltergeschäfte machen möchte. Es ist aber kompliziert.
Ja.
Und es geht eigentlich darum, wie man mit diesen unruhigen Marktphasen umgehen kann, ist, dass jeder für sich die Marktstrategie findet und die für sich entwickelt. Und das davon auch abhängt, welche Einstiegspositionen man hat, welche Ausstiegspositionen. Ich habe noch eine letzte Frage. Eigentlich die wichtigste, ich wollte sie die ganze Zeit stellen, wie viel Rendite willst du denn laufend für dich generieren?
Ich will 1% pro Monat machen.
1% pro Monat.
Optionshandel ist auch Statistik. Und deswegen 1%, das berechnet man dann wieder auf sein Kapital. Also das ist nicht Bäume ausreißen. Wer jetzt denkt hier, oh, der macht jetzt jedes Jahr 100%, so wie diese Hedgefonds-Typen da. Nee, das ist ganz piano, ganz cool. Ne? Also weil es kann auch schief gehen. Ne? Deswegen immer schön daran denken, was wäre, wenn das nicht funktioniert, was ich hier gerade tue. Diese Frage sollte man sich immer stellen, wenn man einen Trade beginnt oder ein Investment startet.
Da ist eine Rückfrage von Marco dazu. 1% pro Monat, kannst du das denn so linear planen?
Nein, natürlich nicht. Ja, also zum Beispiel die ersten 3 Monate in diesem Jahr, was Wunder, wäre ich froh, wenn ich in die Nähe gekommen wäre. Da war ich also schön unter Wasser.
Ja.
Das ist so. Der April wird besser. Man muss das auch hier, das ist kein Gehalt. Ne? Ja. Es ist einfach ein bisschen Floating.
Und denkst du dann, in welche Phasen denkst du, wenn du sagst, ist ein Jahr dann die Phase, die du betrachtest? Weil irgendwann würdest du ja auch eine Entscheidung fällen, es klappt nicht. Man muss ja auch irgendwann mal sagen, ist dann doch nicht mein Ding. Ist, musst du sagen, ein halbes Jahr, ein Jahr, was ist dann
also,
so?
Also wer jetzt Optionshandel machen will, meinst du? Ich sage mal, wer es nach einem halben Jahr nicht verstanden hat, die Basics, die wirklich einfach sind. Also da will ich mal die Angst nehmen. Die Basics sind einfach. Die Advanced-Sachen sind ein bisschen schwieriger und die Zusammenhänge in Märkten dann mit Optionen zu kombinieren, das ist ein dauerhaftes Thema. Aber die Basics, wer die nach einem halben Jahr nicht kapiert hat, der soll nach Hause gehen. Der muss was anderes machen. Ja.
Also musst du auch nach einem halben Jahr quasi innerhalb deiner erwarteten Rendite sein, ansonsten aufhören einfach. Man kann auch aufhören. Ja.
Also bei Verkäufen, bei Optionsverkäufen das nochmal, das ist hier keine Werbeveranstaltung, das sage ich gleich, habe ich eine Trefferquote statistisch zwangsläufig von 70%. Aber ich habe limitierte Einkünfte. Ich habe vorhin dieses Beispiel genannt mit den 50 Cent für die Option. Mal 100, das ist immer der Multiplikator 100, sind das 50 Dollar. Mehr kann ich an dem Trade nicht gewinnen. 50 Dollar. Deswegen muss ich auch viele Optionen schreiben. Ne? Ist klar. Aber ich kann 1000 mit dem Trade verlieren. Das darf man nicht vergessen. Wenn ich nicht eingreife, wenn ich laufen lasse, kann das auch passieren.
Dann nehmen wir noch eine letzte Frage rein von Joe. Ich finde die auch wichtig. Was hast du für ein Risikomanagement? Weil das ist ja ein ganz essentieller Bestandteil.
Ich habe es, also Optionen schließe ich, wenn das Underlying gegen mich läuft, wenn ich 200% der Prämie im Minus bin. Wir bleiben bei dem Beispiel, 50 Dollar habe ich vereinnahmt, also die Optionen habe ich für 50 Cent verkauft. Wenn sie bei 1,50 Dollar steht, mache ich Schluss und mache 100 Dollar Verlust. 50 habe ich eingenommen, 100 muss ich wieder rausgeben, also habe ich 100 Dollar Verlust und mache einen Haken dran. Das ist die Theorie. In der Praxis passiert manchmal Folgendes. Ich sagte nicht nur einmal, die Dinge passieren und sie passieren schnell, dass du am Morgen aufstehst und diese Option ist 400-500%. Naja, das zerstört dann so diesen statistischen Modus, ne, wo ich ja vorhin sagte, 7%, die jedes Jahr die Finanzmärkte steigen und das wird auch immer so sein und macht eure Sparpläne und so weiter. Das muss nicht sein. Der Kollege vorhin hier, der Rentner, was ist denn, wenn jetzt 20 Jahre lang die Märkte fallen? Was ist denn dann? Was machst du denn dann mit deinem Depot? Ja, so, diese Überlegung muss man haben. Prämortem heißt das auch. Also ich denke an den Tod.
Ja.
Und dann handle ich danach.
Aber du handelst dann ja auch nicht automatisiert und beziehungsweise wenn du dann auf einmal morgens siehst, dass die 400-500% im Plus ist, Kim, wärst du ja wahrscheinlich gar nicht rausgekommen.
Doch, ich komme immer raus. Deswegen handle ich ja wiederum Optionen, die so enge Spreads haben und so ein enormes Volumen, dass ich rauskomme. Bei einem zugegebenen MDAX-Option, da könnte es dann schon kritisch werden. Nee, die muss ich raushauen. Das hilft nichts. Es kann nur noch schlimmer werden. Der erste Verlust ist der kleinste.
Okay, das ist auch ein guter Merksatz. Der erste Verlust ist der kleinste.
Ja.
Vielen, vielen Dank dafür. Ich sage jetzt mal spontan, wir machen das nochmal, vielleicht in ein paar Monaten, in einem Jahr. Mal rüber gezielt über Stillhalter und zwar ganz praktisch. Ich glaube, das interessiert richtig viele Leute.
Und danke.
Ja. Lassen wir die Vorgeblänkel mit dem Risiko einfach mal weg und den unsicheren Märkten, weil klar, wir kommen direkt dann zum Punkt.
Ja.
Vielen Dank, Tino, dass du da warst.
Ich danke.
Hier kommt auch sehr viel Resonanz. Es kommt Resonanz von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In der kommenden Woche sitze ich mal in Frankreich auf dem Rennradsattel, deswegen macht es Diana. Und wir haben die Jessica Schwarzer nochmal eingeladen, weil wir ja letzte Woche ein paar technische Hiccups hatten für die Online-Teilnahme. Und Jana und Jessica werden über die Psychologie der Börse sprechen. Da kommen wir dann mehr aus der mittel- bis langfristigen Brille, weniger fortgeschritten als heute, aber trotzdem ein super spannendes Thema. Und ich gucke nochmal, was hier noch ist. Ja, kommt viel Feedback. Danke dafür und wünschen allen eine möglichst entspannte Börsenwoche. Es sind ja nur 4 Handelstage heute, zumindest hier.
Vielen Dank. Tschüssi.